Die Vampire kamen zwar schnell, aber nicht besonders elegant voran. Immer wieder versuchten sie zu fliegen und es sah aus, als bemühten sie sich um die Qualifikation zur nächsten Weitsprung-Weltmeisterschaft.
»Wir werden den undankbaren Ort niederbrennen«, stöhnte die Gräfin und landete schwer.
»Nachher brennen wir ihn nieder«, sagte Lacrimosa. »Solche Folgen hat Freundlichkeit, Vater. Ich hoffe, du lässt dir das eine Lehre sein.«
»Und das alles, obwohl du den Glockenturm bezahlt hast«, fügte die Gräfin hinzu.
Der Graf rieb sich dort den Hals, wo die goldene Amtskette des Bürgermeisters Striemen hinterlassen hatte. Es erstaunte ihn noch immer, dass ein Mensch so kräftig sein konnte.
»Die alte Wetterwachs steckt dahinter«, stieß Lacrimosa hervor und weigerte sich hartnäckig, ihrem Vater dankbar zu sein. »Sie hat ihr selbst irgendwo versteckt und jetzt greift sie uns an. In dem Baby kann sie nicht sein.« »Vielleicht hat sie sich in deiner Dicken verborgen, Vlad. Da gab's jede Menge Platz. Hörst du mir zu, Bruder?«
»Was?« fragte Vlad geistesabwesend, als sie die Kurve der Straße hinter sich gebracht hatten und vor sich das Schloss sahen.
»Ich habe beobachtet, wie du nachgegeben und sie gebissen hast. Wie romantisch. Aber die übrigen Leute haben sie weggebracht. Bestimmt müssen sie sich einen besonders langen Pflock besorgen, um irgendein Organ in ihr zu durchbohren.«
»Wir haben das Schloss fast erreicht«, machte die Gräfin in dem Versuch, den familiären Frieden wiederherzustellen. »Gleich fühlen wir uns alle besser.«
»Unsere besten Särge sind nach Lancre gebracht«, sagte Lacrimosa mürrisch. »Jemand war sich ja so sicher.«
»Sprich nicht in solchem Ton mit mir, junge Dame«, sagte der Graf streng.
»Ich bin 200 Jahre alt«, erwiderte Lacrimosa. »Entschuldige bitte, aber ich glaube, ich kann in dem Ton mit dir sprechen, der mir gefällt.«
»So redet man nicht mit seinem Vater.«
»Ich bitte dich, Mutter, benimm dich doch endlich einmal so, als hättest du wenigstens zwei eigene Gehirnzellen.«
»Es ist nicht die Schuld deines Vaters, dass alles schiefgegangen ist.« »Es ist nicht alles schiefgegangen, meine Liebe. Wir haben nur einen vorübergehenden Rückschlag erlitten.«
»Von vorübergehend kann keine Rede mehr sein, wenn das Essgraufleisch seinen Freunden Bericht erstattet.«
»Selbst wenn andere Leute erfahren, was heute Nacht in Eskrau passiert ist«, sagte der Graf, »was können sie schon machen? Sicher protestieren sie ein wenig, aber die Überlebenden kommen bestimmt zur Vernunft. Und in der Zwischenzeit, die Hexen warten auf uns mit dem Baby.« Etwas fiel neben ihm auf die Brücke. Er bückte sich und griff danach, ließ den Gegenstand dann aber mit einem Aufschrei fallen.
»Aber Knoblauch sollte nicht brennen«, brachte er hervor.
»Daf ift Waffa vom heiligen Schildkrötenteich in Quinz«, erklang eine Stimme weiter oben. »Vom Bischof Höft Perwönwliff im Jahr der Forelle gefegnet.«
Es gluckerte und jemand schluckte.
»Einf muff man dem Bischof laffen. Er hat damals wirklich einen guten Jahrgang gewählt«, fuhr Igor fort. »Aber verlasst euch dabei nur nicht auf mein Wort. Duckt euch, ihr Miftkerle!«
Die Vampire versuchten in Deckung zu gehen, als eine Flasche von den Zinnen herabfiel. Sie zerbrach auf der Brücke und der größte Teil des Inhalts traf einen Vampir. Er ging sofort in Flammen auf, als hätte jemand einen Eimer mit brennendem Öl über ihm ausgeschüttet.
»So etwas hätte eigentlich nicht passieren dürfen«, sagte der Graf und blickte auf seine verbrannten Finger.
»Vermutlich gehörte er nicht wirklich zu uns.« Die übrigen Vampire suchten im Torbogen Schutz, als eine weitere Flasche herabfiel und in der Nähe des Grafen zerbrach. Ein Tropfen traf ihn am Bein und er starrte auf eine kleine Rauchwolke hinab.
»Offenbar hat sich der eine oder andere Fehler eingeschlichen.«
»Ich will nicht voreilig sein«, sagte die Gräfin, »aber ich möchte dich dringend bitten, dir einen neuen Plan einfallen zu lassen. Vielleicht einen, der funktioniert?«
»Ich habe schon einen«,
erwiderte der Graf und klopfte mit den Fingerknöcheln an das Tor aus dickem Eichenholz. »Wenn bitte alle beiseite treten würden?«